Wenn der Staat beschließt, sich um die nationale Energieversorgung zu kümmern, dann hat er eben die Gesichtspunkte im Auge, die ich eben aufgezählt habe. Wie wirkt sich der Energiepreis auf die Kaufkraft aus? Wie wirkt er sich aufs Wachstum des Kapitals aus? Wie wirkt er sich auch auf die Außenhandelsbilanz aus, wenn man die Energie von auswärts importieren muss? Diese Fragen hat er im Auge, also die Wirkung des Energiepreises auf die Verwendung der Energie durch die Kapitalisten im Zwecke der Steigerung des Geldertrages der gesamten Wirtschaft. So, das ist erstmal der Grund und der Zweck, dessen wegen sich der Staat um Energieversorgung überhaupt kümmert. Im Folgenden soll es jetzt darum gehen, speziell am Thema Strom und Gas, weil das ja so die Gegenstände sind, die im Moment die brisanten Themen der deutschen Innen- und Außenpolitik sind, wie eigentlich jetzt dieser Standpunkt von Staatswegen praktisch umgesetzt wird. Erstens folgt ja aus dem, was ich gesagt habe, eins sonnenklar: Der Staat überlässt die Bereitstellung von Energie nicht einfach dem Geschäftssinn von Kapitalisten, aber nicht nur das, er dreht das Verhältnis von politischer Gewalt und kapitalistischen Wirtschaften hier sogar ein bisschen um. Hier gilt einmal nicht, Kapitalisten entscheiden frei darüber, wo sie sich anlegen, welche Produktpalette sie produzieren, über ihre Ein- und Verkaufsstrategien, über die Lohnhöhen und so weiter. Und der Staat gibt diesem Tun rechtliche Bahnen, passt drauf auf, fördert es und regelt dessen Verlauf. Sondern hier erteilt der Staat sinnigerweise dem Kapital einen Auftrag. Und diesen Auftrag hat er, wie sich das gehört, in einem Rechtsstaat auch in einem Gesetz niedergelegt. Das Ding nennt sich Energiewirtschaftsgesetz und ist interessanterweise in seiner ursprünglichen Fassung von 1935. Wesentliche Teile davon hat der Nachfolgestaat des Faschismus offenbar problemlos übernehmen können. Also werden da auch ähnliche Gesichtspunkte in beiden Fällen vorgelegen haben. In diesem Energiewirtschaftsgesetz steht in § 1, wie sich das auch wieder gehört, Zweck des Gesetzes. Und als Zweck des Gesetzes wird formuliert, eine möglichst sichere, preisgünstige und umweltverträgliche, leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas im Interesse der Allgemeinheit. Also sichere, preisgünstige und umweltverträgliche, leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas im Interesse der Allgemeinheit. Und was damit gemeint ist, wird dann in den Paragraphen 3 und 4 erläutert. In Paragraph 3 wird nämlich unter dem Thema Genehmigung der Energieversorgung gesagt, die Aufnahme der Energieversorgung anderer bedarf der Genehmigung durch die Behörde. Und in Paragraph 4 wird definiert, welche Unternehmen es sind, die überhaupt in den Genuss einer solchen Genehmigung kommen können, nämlich solche, die zu einem Betrieb ihres Versorgungsnetzes verpflichtet sind, der eine Versorgung entsprechend den Zielen des § 1 sicherstellt. Also der Staat gibt Energieunternehmen den Auftrag, für Energieversorgung zu sorgen und sagt ihnen auch gleich, das ist eine Pflicht, das ist nicht einfach ein Geschäft, sondern es ist ein Dienst, den diese Unternehmen an der Allgemeinheit zu erbringen haben. Und er macht ein ganzes großes Regelwerk und ein kompliziertes Beaufsichtigungswesen, das sicherstellen soll, dass sich dieses gewünschte Ergebnis auch einstellt. Ich will deswegen zunächst mal was über die Gesichtspunkte sagen, auf die Unternehmen hier verpflichtet werden. Die Gesichtspunkte sicher und preisgünstig. Was ist mit sicher gemeint? Was ist mit preisgünstig gemeint? Die Umweltverträglichkeit hebe ich mir noch ein bisschen auf. Die ist sehr viel später dazugekommen und ist selbst schon als energiepolitisches Ziel eine Reaktion von da auf 50 Jahre deutscher Energiepolitik. Sicher. Was soll das heißen? Sicher heißt, Energie soll in der jeweils benötigten Form und Menge flächendeckend in der ganzen Nation und verlässlich jederzeit verfügbar sein. Das ist ein ziemlich hoher und weitreichender Anspruch, gerade wenn man sich die speziellen Energiearten betrachtet, um die es da geht. Stromproduktion auf der einen Seite, Gasversorgung auf der anderen. Flächendeckend und verlässlich, das heißt ja, in jedem Teil des Landes, wie viel oder wenig da sonst auch im Geschäft läuft, unabhängig von Schwankungen der Zufuhr und der Nachfrage, ausreichend für absehbare Bedarfsspitzen, da darf niemals Knappheit eintreten, gegen alle erdenklichen technischen Störungen und Zwischenfälle abgesichert, durch entsprechend aufwendige Erzeugungs- und Transportsysteme, vorausschauende Vorratshaltung. Diese ganzen Gesichtspunkte fließen ein in den Gedanken, das Zeug soll es wirklich immerzu und jederzeit und unter allen ökonomischen und Witterungs- und sonstigen Bedingungen da sein. Um diese Sorte flächendeckender Energieversorgung kümmert sich der Staat, weil er sich da auf den Standpunkt der Erschließung seines Landes für kapitalistische Bewirtschaftung stellt. Erschließung, damit meine ich, überall im Land, auch in den letzten Ecken, in jeder Gegend soll Kapitalismus herrschen, überall soll sich Kapital anlegen können. Und deswegen darf die politische Gewalt die Herstellung der Bedingungen solcher Kapitalanlage gerade nicht diesem Geschäftssinn überlassen. Der Staat kennt eben auf seine Weise seine kapitalistischen Lieblingsbürger ganz gut. Er weiß genau, das sind keine Erschließer. Die gehen nicht irgendwo hin und sagen, oh prima, hier ist noch nichts, hier stelle ich mal eine Fabrik hin, mal sehen, was läuft. Die wollen Geld verdienen, und damit sie Geld verdienen können, muss es schon was zum Geld verdienen geben. Und wenn in einer Gegend noch keine Gelegenheit zum Geschäfte machen ist, dann sind die Letzten, die sich quasi als Vorreiter dran machen, für andere das Bett zu machen, in das die sich dann Geschäfte machend reinlegen können. Da würden für sie ja bloß Kosten anfallen, und ob und wann sich die sich lohnen, das steht in den Sternen. Deswegen muss da schon die politische Gewalt kommen und sich dafür zuständig erklären, dass erstmal Straßen, Überlandleitungen und so weiter hinkommen, also die Kosten auf seine Kappe, also in seinen Staatshaushalt einstellen, um dem Kapital diese Anlagebedingungen hinzustellen, damit die gnädigen Herren, die sich da privat bereichern wollen und sollen, es für günstig befinden, möglicherweise, gar nicht notwendigerweise, dass es sich dann auch für sie lohnt. Übrigens das beste und neueste Beispiel für ein solches Projekt ist ja der Aufbau Ost, über den heutzutage so beredt Klage geführt wird. Da hat ja der deutsche Staat genau das gemacht. Er hat gesagt, wir schaffen mit der Hinstellung von dem, was bürgerlich Infrastruktur heißt, die Bedingungen dafür, dass Kapitalisten dort Geschäfte machen können. Die haben es in ihrer Mehrheit, dieses Angebot, ausgeschlagen. Aber das liegt nun wirklich nicht daran, dass die politische Gewalt da irgendwas verkehrt gemacht hätte. Auf diese Weise sorgt der Staat für die Unterwerfung seines Hoheitsgebiets unter das Regime der kapitalistischen Konkurrenz. Und dabei und deswegen vergisst er eben auch nicht die normalen Leute, die irgendwo auf dem flachen Land leben. Die sind nämlich von diesem Standpunkt aus betrachtet genauso Ressource wie die anderen Bedingungen, die auf dem Territorium vorfindbar sind. Und als eine solche Ressource, als potenzielle Arbeitskraft, sollen sie eben auch leben können, sollen hin und zurück zur Arbeit fahren können und so weiter, damit das Kapital auch diese Ressource bei seiner Prospektion von neuen Gegenden vorfindet. Preisgünstig. Ja, das ist so ein eigentümliches Wort. Was ist schon preisgünstig? Erstens mal macht der Staat ja schon deutlich, wenn er sagt, er ist für eine preisgünstige Energieversorgung, dass für eine solche flächendeckende Ausstattung seines Territoriums mit Gasversorgungsrohren und Stromleitungen ein ziemlicher finanzieller Aufwand nötig ist. Und zwar ein Aufwand, von dem er selbst das Urteil hat, den würde das Kapital auf eigene Kost von sich aus erstmal nie und nimmer machen. Also mache ich das für die und belaste dann die gesamte Gesellschaft mit den Kosten, die dafür anfallen. Die Kosten bestehen einerseits in einem Riesenaufwand an behördlichen Vorschriften, die dafür sorgen, dass die Dinger überhaupt hinkommen und zweitens richtig betrieben werden. Also den Einsatz von viel hoheitlicher Gewalt und einem ganzen bürokratischen Apparat. Und zweitens kosten eben die Anlagen und deren dauerhafter sicherer Betrieb ja auch ziemlich viel Geld. Als Kapitalanlage, so jedenfalls das Urteil der politischen Gewalt, ist es keineswegs sicher, dass sich diese Sachen lohnen. Und weil das so ist, steht die Anforderung preisgünstig der Sache nach im ausdrücklichen Widerspruch zu der ersten Anforderung sicher. Wie gesagt, dieser Widerspruch ergibt sich nur daraus, dass das ganze Ding im und für den Kapitalismus betrieben werden soll. Nur deswegen gibt es das aparte staatliche Problem, dass das Ding einerseits teuer ist, andererseits da sein soll, drittens die Wirtschaft insgesamt nicht zu viel kosten darf. Der Staat formuliert mit dem Anspruch preisgünstig eine Anforderung an den Energiepreis, die der Nutzer zahlt, die verschiedenen Sorten Nutzer halt, Kapitalisten, Privatleute, er selber, die an diesen Preis die Anforderung stellt, dieser Preis soll dem nationalen Wachstum nicht schaden, soll die Kapitalanlage, die profitable Verwendung von Kapital nicht behindern, sondern ihm nützen. Dass Energie kostet, ist klar. Wie viel sie die verschiedenen Sorten Nutzer kosten soll und darf, das überlässt der Staat deswegen schon wieder nicht im Geschäftssinn von Unternehmen, sondern macht das zu seiner eigenen Aufgabe. Da kennt er eben auch seine Unternehmer sehr gut. Die würden am liebsten den unabweisbaren Bedarf ihrer Kunden dafür nutzen, um möglichst viel von dem Zeug zu kassieren, wie sie es sonst ja halt auch überall so machen. Und gerade deswegen überlässt er ihnen nicht die Preisfindung, wie es so schön heißt, auf diesem Markt nicht. Die Anforderung preisgünstig formuliert allen Ernstes für den Energiepreis eine Anforderung, die man eigentlich sonst eher aus der volkswirtschaftlichen Ideologie kennt. Einerseits soll natürlich der Energieproduzent, sobald es ein privates Unternehmen ist, schon an seine Rückflüsse und Gewinne kommen. Die braucht er ja, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, Energie bereitzustellen, zu investieren und so weiter und so fort. Und gleichzeitig soll der Käufer im Energiepreis einen Kostenfaktor haben, mit dem er so kalkulieren kann, dass seine jeweiligen Rechnungen mit Kosten und Ertrag positiv aufgehen. Sogar der Konsument soll sich die Energiepreise jedenfalls so weit leisten können, wie er damit nicht allzu sehr in seiner Arbeits- und Lebensfähigkeit beschränkt wird. Der Preis soll Käufer und Verkäufer funktional zusammenbringen. Das ist allen Ernstes die Vorstellung vom Preis, die in der Anforderung preisgünstig aufgemacht ist. Und die spricht eigentlich nur eine Konsequenz an, nämlich die, dass alles, was an Kosten für die nationale Energieproduktion anfällt, was diesem Kriterium nicht entspricht, dann eben über den staatlichen Haushalt finanziert werden muss. Weil die Kosten entfallen ja nicht, die sind ja dadurch nicht weg, sondern die fallen dann eben anderswo an, als im Geschäftsverkehr zwischen Käufern und Verkäufern. In der Kapitalrechnung kommt der Gesichtspunkt, mein Preis soll für meine Kunden nützlich sein, schlicht und einfach nicht vor. Deswegen macht der Staat es zu seinem Programmpunkt zu sagen, in diesem Fall soll die Nützlichkeit des Preises für Käufer wie Verkäufer gewährleistet sein und darüber kümmert er sich hochherrschaftlich mit einem ganzen Betreuungswerk. Ihm ist eben vollkommen klar, wenn er die Bereitstellung dieses Produkts dem Kapital überlässt, wird es entweder so teuer, dass die Wirtschaft darunter leidet, oder es Kreditversorgung kommt gar nicht erst zustande. Ich ziehe mal ein erstes Fazit aus diesem ersten Punkt. Eigentlich ist die Sache ganz schlicht und gar nichts Energiespezifisches. Die Ökonomie des Kapitals ist mit so einem banalen Anliegen wie sicherer Versorgung schlicht und einfach unvereinbar. Das ist auch bei jedem Gut so und hat überhaupt mit dem speziellen Gut gar nichts zu tun. Der Staat nimmt diesen Sachverhalt im Energiesektor tatsächlich glatt mal zur Kenntnis, allerdings in einer sehr kapitalismusspezifischen Form, nämlich so, dass die Ökonomie des Kapitals mit einer national wachstumsdienlichen Energieversorgung im Widerstreit liegt. Und aus dieser Diagnose zieht er den Schluss, dann macht er eben beides mit staatlicher Politik und hoheitlicher Regelung vereinbar. Und damit gibt der Staat in seiner Energiepolitik der Ökonomie des Kapitals einerseits total recht. Das nationale Wachstum, die Vermehrung privaten Reichtums im Lande sollen ja vorankommen. Und dafür müssen sichere und preisgünstige Energieversorgungsunternehmen und Quellen her. Andererseits, soweit es das Geschäft mit der Energie betrifft, gibt er dieser Logik des Kapitals eben nicht recht. Er erklärt es eben zu seiner Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das beides zusammenpasst. Mit Geld, so der schlichte Standpunkt der politischen Gewalt, lässt sich dieser Widerspruch heilen, und das stimmt ja auch. Heilen nicht in dem Sinne, dass er damit aus der Welt wäre, aber heilen eben so, dass er im nationalen Wachstumsinteresse gängig gemacht wird. Für die Beschaffung des Geldes, die für die Energieversorgung nötig ist, muss dann eben der Staat sorgen. Und er muss sich auch darum kümmern, darum, wofür es ausgegeben wird. Und mit beiden Programmen, sowohl dem Programm der Geldbeschaffung als auch dem Programm der Definition der energiepolitischen Ziele, für das es dann ausgegeben wird, macht er sich dann national energiepolitisch zu schaffen. Er macht aus der nationalen Energieversorgung einen staatlichen Haushaltsposten und er kümmert sich darum, und wie das geht, soll jetzt im Folgenden erläutert werden, wie dieses Geld und von wem und wofür ausgegeben wird.